Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Dr. Veronika Ebert war bereits vor 2 Jahren zu Gast und hat ihren Lavendel-Aperitif Lavabelle vorgestellt. In den 2 Jahren ist unfassbar viel passiert. Auszeichnungen und Wachstum, Zuspruch und Erfolge. Dennoch ist es immer noch ein kleines, liebevoll geführtes Familienunternehmen, hinter dem sie mit all ihrem Herzblut steht. In dieser Folge spricht sie über die Tiefen und gibt Tipps, was man als Gründerin beherzigen sollte und warum sie Hamburg liebt. Veronika, ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist. Und ich glaube, es hat sich so viel getan. Wir haben unseren Podcast, glaube ich, schon vor 2 Jahren gemacht. Und jetzt bist du wieder hier mit Lavabelle. Und ich glaube, dein Leben steht Kopf, oder?
Ich freue mich erstmal, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Es hat letztes Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die neue Folge mit dir. Ja, also man kann sagen, mein Leben hat sich komplett verändert in den 2 Jahren. Nochmal. Zu dem letzten Podcast.
Ich weiß, dass ich verfolge dein LinkedIn mit hoher Aufmerksamkeit. Und es ist immer so, dass ich denke, wow, hier eine Prämierung, da eine Auszeichnung. Eben war sie noch in, keine Ahnung, Stuttgart. Jetzt ist sie in der Provence, dann ist sie in Cannes. Du warst in Cannes bei den Filmfestspielen. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht mehr Deutschland. Das ist schon international geworden, dein Aperitif.
Tatsächlich, ich nehme meine Follower auf LinkedIn und vor allem auch auf Instagram mit. Das sieht natürlich alles immer sehr glamourös aus. Die Arbeit und der Schweiß und der Stress, der dahinter steckt, den zeige ich aber auch immer. Das ist nur fair, dass nicht alle denken, dass alles glitzert. Aber ja, wir sind auf dem Weg, eine internationale Marke zu werden. Wir sind jetzt auch außerhalb von Deutschland immer erfolgreicher. Und ja, mein Highlight war dieses Jahr definitiv Cannes. Wir durften eine Afterparty von den Filmfestspielen sponsern.
Ich habe das gesehen, da standen so schnieke Menschen mit so einem tollen Anzug und hatten Lavabelle in der Hand. Und was denkst du dann? Du denkst dann, ist das jetzt ein Fiebertraum oder ist das Realität?
Genau ungefähr so, weil wir als Startup, als junge Brand die Gelegenheit hatten, so ein prestigeträchtiges Event mit zu begleiten. Wir hatten da ganz viel Influencer, Schauspieler, auch die Geissens waren da, die 2 Töchter mit dem RTL-Team. Sie haben auch Lavabelle getrunken, alkoholfrei, was mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich habe immer aufs Gesicht geschaut und sie hat gelächelt. Und ich hatte das Gefühl, es hat ihr geschmeckt, weil das Glas war leer. Also sowas ist einfach für mich eine ganz besondere Ehre und auch ein Zeichen, dass mein Produkt auch immer bekannter, erfolgreicher und geschätzter wird.
Wir müssen vielleicht, falls das niemand mitgeschnitten hat und die erste Folge gehört hat, du machst Lavabelle. Das ist ein Aperitif, ein Lavendel-Aperitif, kann man so sagen, mit Kräutern der Provence, Lavendel. Und wer Lavendel hört, da gibt es ja immer so 2 Meinungen. Das ist, glaube ich, wie mit Koriander. Entweder mag man ihn oder man hasst ihn. Und ich glaube, Lavendel ist so ähnlich. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich hatte ein schönes Erlebnis. Ich preise das ja auch überall an. Und ich habe das jemandem zum Probieren gegeben, der gesagt hat, ich hasse Lavendel. Und ich habe gesagt, bitte probier es einfach mal. Und die Person hat gesagt, hä, es schmeckt gar nicht so nach Lavendel. Es ist so süffig und so leicht und so, ja, so gut. Und ich finde, das ist mit das größte Kompliment, wenn man Lavendel nicht mag und es dann trotzdem mag.
Das erlebe ich auch häufig. Ich bin ja nonstop auf Events, Verkostungen. Ich habe so viel Kontakt zu Menschen und natürlich kriegt jeder Lavabelle zum Probieren. Und da kriegst du natürlich häufig ungefiltert die Meinung ins Gesicht und alles, oh, Lavendel, ich weiß nicht. Ich bin da super skeptisch. Und dann sage ich immer, hier, probier. Und viele dann so, oh, das ist aber gut. Ah, das ist ja gar nicht seifig. Und das passiert mir ganz häufig. Viele Leute denken an Seife bei Lavendel, macht ja auch Sinn. Und dadurch, dass es Lavendel halt nicht so viel gibt und dass wir ein sehr, sehr uniques Produkt haben, kann man sich das auch natürlich nicht so gut vorstellen, was dahinter ist, wie es schmeckt. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz, dass ich eigentlich die allermeisten Leute von meinem Produkt überzeuge und viele dann auch explizit nochmal zurückkommen und sagen, das hat mich jetzt aber überrascht, das war jetzt richtig gut. Also ich glaube, das wird mein neues Lieblingsgetränk. Und
mehr Lob geht nicht.
Ja, total, das macht mich so glücklich. Und das auch einfach von ganz normalen Leuten, die es einmal probiert haben, die keine Profis sind, die keine Fachleute sind, Gleichzeitig parallel dazu haben wir vom Meininger Verlag, das ist die Panane Competition und das ist eine der strengsten Competitions, die man so machen kann. Als Spirituose haben wir dieses Jahr den Preis bekommen, Aperitif des Jahres 2026 national. Und das ist, glaube ich, auch aus der Fachbranche, vom Fachpublikum, eine der größten Auszeichnungen, die man sich so wünschen kann als Brand.
Ich finde das faszinierend. Also vor 2 Jahren, als du hier warst, da hast du hier angefangen, da hast du erzählt, was du so vorhast. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist deinem Traum ziemlich nah, dass es international bekannt wird. Also wie weit sind wir da schon? Bei 80%, oder?
Oh, meine Träume wachsen mit dem, was ich schon erreicht habe. Also wenn ich jetzt vor 2 Jahren zurückdenke, dann bin ich richtig dankbar und würde meinem Ich von vor damals sagen, wow, du hast enorm viel erreicht. Aber für mich war das ja ein schädiger Prozess. Das heißt, meine Träume steigen natürlich exponentiell mit dem, was wir schon erreicht haben. Wir sind aber tatsächlich schon in der Dachregion ganz gut etabliert. Auch in Österreich haben wir sehr, sehr viele gute Gastronomen. In Deutschland kennt man uns als Marke schon in der gehobenen Gastronomie, Premium Hotels wie dem Marriott, dem Ritz-Carlton in Wien. Wir haben da wirklich hervorragende Kunden. Und Schweiz wird auch immer, also da haben wir jetzt auch einen ganz tollen Partner gefunden. Und was jetzt aktuell mein Projekt ist, ist Frankreich und Niederlande. Da bauen wir Lavabelle auch. Da haben wir auch schon die ersten Top-Kunden. Und das wird immer mehr.
Ich finde das so lustig, weil es ist ja Lavendel und man denkt ja an Provence. Und du sagst ja, es ist ja auch dieses Gefühl der Provence ins Glas zu bringen. Und dass es jetzt erst nach Frankreich kommt, wo doch alle eigentlich Lavendel damit verbinden. Ist das nicht witzig? Also, dass da niemand vorher drauf gekommen ist.
Das ist total auch irritierend für die Franzosen. Ich muss sagen, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Wenn es irgendwas schon mal in einer Form geben würde, ich würde das nicht kopieren oder nicht nachmachen. Aber mein Produkt gibt es in der Art und Weise nicht. Ich sage auch immer, das ist wie ein französischer Campari. Gibt es in der Form nicht. Und deswegen gehe ich auch nach Frankreich damit und sage, hey, die Zutaten kommen von euch. Wir kaufen nur in Frankreich ein, den Lavendel, die Kräuter. Die Herstellung ist zwar in Deutschland, aber es ist für mich im Herzen ein deutsch-französisches Produkt, ein französisch-deutsches Produkt. Und es findet auch dort sehr viel Anklang. Also ich bin da wirklich auch F&B-Manager, Fachleute, GfGH sagen, wow, das ist richtig, richtig gut. Und wir sind da auch schon auf einigen Karten vertreten und haben auch schon einen guten Partner gefunden für die Distribution.
Man muss sagen, wer den ersten Podcast gehört hat, weiß, du bist absoluter Neuling in der Gastrobranche gewesen. Du warst vorher Ärztin, hast deinen Arztjob wirklich an den Nagel gehängt für dieses Produkt und hattest so gar keine Erfahrung aus der Gastronomie. Und jetzt, wo stehst du jetzt? Jetzt kannst du genau sagen, das passt, das ist ein guter Spot, um meinen Lavendel auszuschenken und in der Kneipe würde ich es lieber nicht tun. Du hast ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Wo funktioniert es überhaupt? Welches Klientel trinkt überhaupt Lavabelle? Das ist doch alles in dich eingeströmt, aber wie verarbeitest du das? Weil das sind ja wahnsinnig viele Informationen.
Ich muss sagen, wir machen das jetzt seit 5 Jahren und wir haben uns sehr stark professionalisiert. Am Anfang, genau, da war ich Ärztin, da hatte ich gar keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal nicht gearbeitet habe oder nicht etwas für Lavabelle gemacht habe. Also ich arbeite nonstop von dem Moment, wo ich die Augen aufmache, bis zu dem Moment, wo ich die schließe und ich schlafe nicht lang. Es ist mein Traum, mein Baby und ich beschäftige mich mit nichts anderem. Und ich muss sagen, ich bin jetzt sehr, sehr gut in der Branche angekommen. Ich kenne alle Gastronomien, in denen ich war. Ich kenne alle meine Gastronomen persönlich. Ich kenne sehr viele Bartender, habe sehr, sehr viel gelernt. Und dieses Produkt für mich ist wie ein Teil von mir. Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mit meinem Produkt identifiziert bin, wie sehr ich es liebe und wie sehr ich meinen Job liebe, dieses Produkt einfach in die Welt zu tragen. Und ja, da wird man automatisch zum Profi, würde ich mal ganz bescheiden sagen.
Aber ist es denn so, du lebst ja wirklich für die Marke, du lebst dafür, du sagst, du arbeitest ja auch viel. Glaubst du, ist es für dich Arbeit oder ist es für dich eher so, ich sehe es nicht als Arbeit, weil ich irgendwie meinen Traum verwirkliche. Weil ich denke dann manchmal, es ist ja so ein Load an Dingen, Arbeit. Du reist viel, du sagst, du bist ganz viel in Hotels. Du hast ja irgendwie, du bist so umtriebig. Wie findet man da noch so ein bisschen Kraft für sich? Oder auch früher bist du in die Provence zum Urlaub gefahren. Bleibt da überhaupt noch Zeit für?
Also ich glaube, kein Mensch kann 19 Stunden am Tag irgendwas arbeiten, in Anführungszeichen, was ihm nicht Spaß macht. Ich sehe es nicht als Arbeit. Für mich ist das mein Traum und das, was ich am liebsten mache. Und ich kann das nonstop ohne Pause durchgehen machen. Und
wenn der Tag 72 Stunden hätte, würdest du es 72 Stunden machen.
Auf jeden Fall. Also ich liebe es, für Lavabelle was zu machen, sagen wir mal. Verwenden wir nicht das Wort Arbeit. Was natürlich sehr anstrengend ist, ist mein Pensum generell. Ich fahre nonstop Auto. Ich arbeite bis tief in die Nacht hinein, jede Nacht. Ich gehe selten vor 3 ins Bett, eher 3:30 und muss dann schon zwischen 8 und 9 aufstehen. Und das jeden Tag. Wir haben kein freies Wochenende, geschweige denn, also noch nicht mal einen freien Nachmittag. Und das ist natürlich ein bisschen körperlich anstrengend. Auch die mentale Belastung, Stress als Unternehmer, bist du ja voll in der Verantwortung, hast ein ganz anderes Leben als angestellter Arzt. Das sind natürlich Sachen, die stressig sind, sagen wir es mal so. Aber es ist positiver Stress und die Tatsache, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht, das kompensiert all die schlaflosen Nächte und all den Druck und all die Anforderungen, die man als Unternehmer so hat.
Und ist dein Team gewachsen? Weil ich höre ja raus, du machst ja wirklich alles, auch immer noch alleine. Ich sehe dich dann bei Verkostungen, wie du dann da stehst und das Tablett auch selber hältst. Das ist dir noch wichtig, dass du das nicht abgibst und sagst, okay, ich könnte mir jetzt auch irgendwie 3 Hostessen oder auch männliche Hostess, wie heißt das eigentlich? Oder jemanden holen, der die Verkostung macht. Und ich mache das schön aus meinem Häuschen in der Provence, frage ich mal nach, ob es gut läuft. Also das ist nicht deins, oder?
Nein, gar nicht. Also es ist mein Produkt und ich bin da sehr penibel drauf, wie es präsentiert wird, wie ich erkläre jedem Gast selber, wie man es mischt, was dahinter steckt, wie es am besten zur Geltung kommt. Und bisher habe ich noch niemanden gefunden, der das so macht wie ich. Natürlich muss ich mir, und wir machen uns auch langfristig jetzt Gedanken, wie wir das Team erweitern. Aber ich momentan bin ich der Auffassung, dass ich es am besten mache. Und wenn wir Sachen outsourcen, dann nur sehr ausgewählt an Leute, die zumindest mal so ein bisschen sind wie ich.
Ja, oder die Begeisterung haben dafür. Ich glaube, mich könntest du dafür anstellen, weißt du, weil ich das jedem erzähle.
Ja, vielleicht hast du ja noch Zeit für einen kleinen Nebenjob in Hamburg. Ja. Das ist aber auf jeden Fall wirklich nicht einfach. Natürlich wirst du niemals jemanden finden, der für dein Produkt so brennt wie du selbst. Aber was ich auf keinen Fall mache, ist einfach irgendwie random jemanden sagen, mach den Job, weil dann, also... Ja, ist schade um mein Produkt. Natürlich wird sich's trotzdem irgendwie verkaufen. Natürlich funktioniert die Welt auch ohne mich. Und wir haben ja auch Partner, GfGHs, also unser Produkt verkauft sich auch gut, wenn ich nicht da bin. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, bei einer Verkostung, bei einem Event persönlich da zu sein, dann mache ich das, auch wenn ich dadurch eine Nacht weniger schlafe.
Also ehrlicherweise, wenn ich das Leuten anbiete, weil ich tue das auch, dann erzähle ich denen auch wirklich deine ganze Geschichte. Und ich erzähle denen auch, wie es dazu kommt und auch, was das Besondere ist daran. Und dass es auch eben eine alkoholfreie Variante gibt, weil der Trend geht da auch hin, dass man alkoholfrei trinkt. Und das ist zum Beispiel das Schöne. Ich finde, es ist so schön, einen alkoholfreien Drink zu haben, der aber noch nicht zu süß schmeckt und trotzdem irgendwie schmeckt wie der mit Alkohol. Also das finde ich hervorragend.
Und das Besondere daran ist, wir haben ja Lavabelle einfach so entwickelt, weil ich es gewollt habe und weil ich es mir so vorgestellt habe. Es ist jetzt keine Brand, die entstanden ist auf dem Papier. So, was ist jetzt Trend? Das baue ich jetzt mal künstlich nach. Was sind die Parameter, die Leute haben wollen? Sondern ich habe einfach das gemacht, was ich gefühlt habe. Und alkoholfrei habe ich ganz von Anfang an gefühlt. Die alkoholfreie Version kam kurz nach der alkoholischen raus. Zu einer Zeit, wo die Leute noch nicht alkoholfrei getrunken haben. Und anfangs haben die Leute gesagt, oh, ja, wir brauchen schon alkoholfrei vor 4 Jahren. Und jetzt ist der Trend da.
Es gibt alkoholfreien Wein, der momentan durch die Decke geht.
So, ja, ich sage das seit 4 Jahren, dass alkoholfrei auch ein wichtiger Bestandteil ist oder sein sollte eines jeden Menüs, einer jeden gehobenen Barkarte, dass Leute, die einfach keine Lust haben auf Alkohol oder nicht dürfen oder nicht können oder warum auch immer, auch das Recht haben, in Anführungszeichen, auf einen adäquaten, leckeren Drink und nicht nur auf ein Tafelwasser. So.
Und ich finde das total spannend, weil du hast es eben gesagt, du suchst nicht nach, oder du hast nicht nach dem Trend gesucht, was ist Trend, und dann hast du dich hingesetzt und überlegt, was mache ich daraus, sondern es ist ja so entstanden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du bist schon irgendwie im Trend, weil du hast ein anderes Produkt entwickelt, Le Spritz heißt es.
Genau.
Und da hast du ja auch irgendwie dieses Gefühl dafür, was gerade trotzdem im Trend ist. Wie schaffst du das dann immer noch, das so aufzunehmen, weil du unterwegs bist, weil du das von den Gastronomen hörst? Oder wie setzt sich das dann zusammen? Weil dieses neue Produkt,
ja,
das ist doch schon fertig.
Genau, das ist ein Ready-to-Drink. Die Idee hatten wir auch schon länger tatsächlich. Dadurch, dass wir aber so schnell gewachsen sind und so viel zu tun hatten, haben wir das noch nicht so schnell umsetzen können. Da kam jetzt aber auch Nachfrage aus der Gastronomie, weil Personalmangel seit Corona ist ja die Gastronomie da ein bisschen ja in der Not. Und sehr viele haben mir gesagt, hey, dein Produkt ist super, aber ich habe keine Zeit, es zuzubereiten, beziehungsweise ich habe kein Personal, das das adäquat machen kann. Hast du das nicht fertig?
Ja. Und dann hast du gedacht, ja, ja, okay, warum soll ich nicht noch neben meiner ganzen anderen Arbeit noch einen Drink erfinden, der Le Spritz heißt? Aber das ist, ich finde das faszinierend, weil du hast ja dann einfach mal einen komplett neuen Drink entwickelt.
Der besteht also aus Lavabelle.
Ja,
genau,
ja,
das ist immer noch unsere Lavabelle-DNA. Es ist unser Produkt, unser Hauptprodukt mit Roséwein und Kohlensäure. Aber das war dann wieder eine logische Schlussfolgerung, so wie es die Version mit Alkohol gibt, ist die alkoholfreie Version ganz von selber entstanden und der Spritz auch. Da habe ich mir jetzt keine Marktforschung betrieben und gesagt, okay, die Leute wollen das, muss ich jetzt unbedingt so und so nachbauen. Ich glaube, wenn Produkte so entstehen, dann fehlt ihnen auch die Seele. Bei mir ist das Produkt aus meiner Seele heraus entstanden.
Und gibt es noch so eine andere Idee? Okay, vielleicht darf man sie nicht benennen, aber gibt es in deinem Kopf noch so eine Idee, wo du sagst, wenn ich noch Zeit hätte, wenn mir der Tag doch noch mehr Stunden geben würde, dann möchte ich zum Beispiel noch, keine Ahnung, ein ganz neues Produkt machen oder ein neues Projekt machen? Oder möchtest du dann wirklich auch dich dem Lavendelanbau widmen?
Ah, den Lavendel lasse ich den Franzosen. Ich liebe ja Frankreich und ich kaufe sehr gerne dort ein und unterstütze somit das Land, das den Lavendel, wie soll ich sagen, nicht erfunden hat. Aber das Kennzeichen ist für mein Lebensgefühl dort. Wir haben aber tatsächlich noch ein viertes Produkt. Und zwar, ich bin in Hamburg mit der wunderschönen und talentierten Barkeeperin Freddy Behrens. Aus der Collab-Bar in Hamburg haben wir zusammen einen Ready-to-Drink Negroni entwickelt. Negroni kennt jeder, deshalb nenne ich ihn so. Er heißt La Mer, die Bittere, und ist ein sehr, sehr herber, zuckerreduzierter, etwas stärkerer Drink, wie der klassische Negroni, nur aus Lavabelle.
Und wo gibt's den?
Den gibt's aktuell bei uns im Online-Shop.
Und in der Collab-Bar?
Die Freddy hat ganz viel. Also wenn ihr in der Collab-Bar vorbeischaut, Freddy serviert euch bestimmt einen Drink damit. Sie ist eine ganz tolle Barkeeperin. Wir haben uns im Rahmen des Mixology-Magazins kennengelernt und wir verstehen uns ganz gut und wir sind zwei Frauen. Und da habe ich gesagt, hey komm, lass doch was Gemeinsames schaffen. Sie so, ja, ich mag deine Brand, ich arbeite gern damit. Und das Produkt ist sehr, sehr gut auch in der Barkeeper-Welt angekommen. Viele sagen, hey, das ist wieder ein gutes Produkt, habt ihr gut gemacht. Ja, da bin ich auch so sehr froh drum, dass wir das auch haben.
Und hast du das Gefühl, es gibt noch vielleicht so einen Cocktail oder so, den noch nicht, es gibt ja verschiedene, du hast so ein richtiges Rezeptbuch, das kenne ich.
Mhm.
Da steht wirklich, da egal wie, Lavabelle, es gibt tausende von Möglichkeiten gefühlt. Aber gibt es so einen Drink, wo du sagst, ah, das hat mir mal ein Barkeeper mit meinem Lavabelle serviert, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schmeckt und so besonders ist. Gab es das schon?
Ah, ganz oft. Deshalb ist ja unser Rezeptbooklet so angewachsen, weil ich gehe immer zu meinem Barkeeper und sage, hey, guck mal. Und viele fühlen dann sofort die Challenge, okay, ich mache dir was Neues.
Ja, und sie eine Challenge haben.
Ja, und ich freue mich dann immer so, ja, cool, ich würde mich voll freuen, wenn du mir einen Cocktail machst. Und ich bin immer noch nach 5 Jahren überrascht, wie viele neue Möglichkeiten es gibt. Dieses Booklet wächst und wächst. Und ich mache auf Instagram auch immer wieder Cocktail-Videos. Und ich sage dann auch immer den Urheber des Rezeptes dazu, weil ich es einfach so schön finde und mich so geehrt fühle, wenn Barkeeper sich Zeit nimmt, wenn er sich Gedanken macht und ein Rezept für mich macht. Einfach so aus dem Stegreif. Oder manche sagen, hey, gib mir eine Woche und schreib mir dann eine E-Mail. Guck, das ist das Rezept, was ich mir überlegt habe. Und da habe ich wirklich, es gibt nichts, das es nicht gibt. Und ich bin einfach jedes Mal gerührt, wie lecker das ist, wie kreativ und wie viel Mühe sich meine Barkeeper geben. Und das versuche ich, ich sammle das immer und immer mal wieder mache ich dann Videos für Instagram oder es findet einen Platz in unserem Booklet mit Urheber.
Ah, könnte vielleicht auch jemand, der Fan ist, so wie ich, sich überlegen, was ist da möglich? Also was, okay, ich müsste dann natürlich auch länger drüber nachdenken, was ich für ein Rezept machen würde, aber... Würdest du auch eins nehmen, was nicht von einem Barkeeper ist?
Auf jeden Fall.
Vielleicht machen wir mal eine Challenge hier und sagen, ja, liebe Elbblick-HörerInnen, falls ihr eine Idee habt, was man mit Lavabelle mixen kann, was es noch nicht im Rezeptbuch gibt, dann könnt ihr das an dich schicken.
Ja, das wäre voll schön. Ich würde mich mega freuen. Lavabelle ist sehr vielseitig. Also man kann mit Lavabelle so viel Sachen machen. Cocktails, auch Hot-Versionen, jetzt wo der Winter dann leider doch wieder kommt, Glühwein, heiße Cocktails, Frozen-Cocktails, ganz viel verschiedene Spritzvarianten und Highball-Varianten. Lavabelle ist so vielseitig und das kann auch jeder Cocktail-affine, Hobby-Barkeeper zu Hause machen. Und ich freue mich natürlich immer über Vorschläge oder Ideen. Und da wird der Urheber natürlich auch genannt.
Ja, also vielleicht sollten wir das machen. Wir rufen alle mal auf, dass sie sich was überlegen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie gesagt, du bist so umtriebig, du kriegst alles mit, du stehst da so hinter und du hast auch deine ganze Familie, glaube ich, mit eingespannt. Aber ich glaube, bei so einem Wachstum wie deinem, ich glaube, 100% habe ich irgendwo gelesen, ist es dann... Wie viel Familie kannst du noch einspannen? Oder kann man, wenn man genauso viel Bock hat auf das Produkt, dir einfach eine Initiativbewerbung schreiben und sagen, hey, ich habe Bock, irgendwas zu machen, aber ich weiß noch nicht was, vielleicht, keine Ahnung, Vertrieb.
Ja, also wir hatten wirklich letztes Jahr 100% Wachstum. Dieses Jahr sieht auch schon wieder sehr, sehr gut aus. Und aktuell machen wir das überwiegend allein. Wir haben immer mal wieder, also wir haben auch sowas Produktion und Logistik natürlich outgesourced. Wir haben auch auf Freelancer-Basis immer mal wieder Hilfe. Aber ja, grundsätzlich
suchen wir
gute Leute. Jemand einfach, der genauso sehr für eine Sache brennen kann wie ich. Und das Produkt so behandelt, als wäre es seins und mit so viel Leidenschaft dahinter ist, nehmen wir gerne an.
Ja, vielleicht sollte ich nochmal drüber nachdenken, weil ich wirklich, wenn ich irgendwen kenne oder wen einlade oder so, ich bin, glaube ich, immer die Erste, die dann erstens deine ganze Geschichte dazu erzählt und zweitens den Leuten dann das so serviert, dass es ihnen auch schmeckt. Oder ich frage dann auch manchmal, weil es gibt ja wirklich verschiedene Rezepte, dass man dann guckt, wer mag denn eher so einen bitteren Geschmack oder wer mag denn eher so, ich weiß nicht, mit Gingerbier zum Beispiel finde ich es richtig toll. Das schmeckt den meisten, habe ich festgestellt. Das ist ein All-Time-Favorite. Vielleicht sollte ich darüber nochmal nachdenken, wenn ich noch Zeit habe, ne?
Ja,
dann mache ich. Aber Hamburg gerne. Ist schon gut erschlossen.
Ja, ich bin tatsächlich sehr gerne hier oben. Ich muss sagen, ich mag die Leute hier. Man sagt immer, die Norddeutschen werden verschlossen. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit allem, was hier in Norddeutschland ist. Ich bin sehr, sehr gerne hier oben und natürlich die ganze Region, also von Usedom bis Sylt und jetzt auch quasi gleich weiter ums Eck in die Niederlande. Ich bin sehr, sehr gerne hier oben und das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt. Früher dachte ich immer, Hamburg, es regnet. Ich liebe Hamburg inzwischen.
Es regnet doch gar nicht, die Sonne scheint.
Also es ist ein wunderschöner Ort mit wunderschönen Menschen. Freddy Behrens aus der Kollabar ist ja, habe ich auch in Hamburg kennengelernt und mit ihr machen wir das zusammen. Also ich fühle mich hier sehr wohl und sehr gut aufgenommen.
Aber du ziehst immer noch nicht um.
Momentan.
Weil du lebst ja aus dem Auto.
Genau. Ich wollte gerade sagen, momentan bin ich etwas homeless. Man kann schon sagen, dass ich um die 340 Nächte im Jahr im Hotel bin oder andersrum maximal 2 Wochen zu Hause. Ich bin nur unterwegs. Ich bin mal eine halbe Nacht zu Hause. Ich komme nachts um 2 an, lade Wäsche aus, lade Wäsche ein, frische Flaschen ins Auto und los geht's. Und ich bin dann wirklich wochenlang unterwegs, mache den Norden Deutschlands, den Süden Deutschlands, Niederlande, Frankreich, dann wieder ein paar Tage Schweiz, dann bin ich wieder in Wien und in Österreich, dann fahre ich von Wien nach Usedom, weil da kurz eine Kitchen Party ist, dann fahre ich wieder zurück nach Amsterdam, weil da ein Event ist. Deswegen, das mit dem Zuhause ist gerade so eine Sache.
Ja, deswegen wollte ich ja sagen, du brauchst eigentlich jemanden, der eine Hotelkette hat, die weltweit funktioniert, wo du dann dich immer einnisten kannst.
Ja, ne? Also wenn da gerade jemand zuhört, ich wäre so eine für so eine Premium-Platinum-Member-Card zu haben.
Ja, müsstest du direkt bekommen, glaube ich. Also das, und du musst dann natürlich auch noch gleichzeitig einen Deal machen, dass sie dann nur noch Lavabell ausschenken an der Bar.
Genau. Also wenn jemand eine Idee hat, gerne her damit.
Wenn ich jetzt dich nochmal frage, weil du bist ja Gründerin, du hast das wirklich aus dem Boden gestampft und du hast vorhin auch gesagt, wenn ich das meinem früheren Ich nochmal sagen könnte, was würdest du denn so Gründerinnen oder überhaupt ja Menschen, die etwas gründen möchten, raten? Was glaubst du ist wirklich wichtig für jemanden, der sagt, okay, ich möchte mein eigenes Produkt oder ich möchte meinen eigenen Traum erfüllen, weil das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich meine, ich habe es ja selber erlebt mit Elbblick Magazin, das ist auch meins.
Ja.
Aber mittlerweile denke ich so, ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war, aber das ist dann relativ.
Wenn es dich beruhigt, ich denke auch 5-mal am Tag, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich glaube, was ich jetzt schon aus meiner bescheidenen Erfahrung sagen kann als Unternehmerin, man muss wirklich das, was man tut, über alles lieben, über alles. Also du hast ja danach kein Privatleben mehr, du hast kein Geld mehr, du hast keine Freizeit, du hast nichts mehr außer dieser einen Sache, für die du brennst. Und das musst du so sehr lieben, dass es alles andere aufwiegt. Und dann musst du auch sehr schmerzresistent sein, weil natürlich, wenn man nur so über die Erfolge redet und über die schönen Sachen, dann entsteht schnell der Eindruck, das wäre einfach, sowas aufzubauen, beinhaltet auch sehr viel Rückschläge, sehr viel harte Zeiten, wo du denkst, oh mein Gott, wie schaffe ich das? Da muss man sehr, sehr schmerzresistent sein.
Ja, oder vielleicht auch lernen, dass es auch Ablehnung gibt, weil es gibt genau. Auch Ablehnung.
Ja, man muss lernen, damit umzugehen, dass man nicht sofort überall dann Erfolg hat oder dass manche Menschen halt auch einfach nicht so sind, wie man sich es vorgestellt hatte, dass nicht immer alle ehrlich, korrekt und nett sind, dass man auch, ja, genau, lernt, damit umzugehen und da nicht dran zu zerbrechen.
Und dass man weitermacht, auch wenn es Hürden gibt.
Genau. Und auch wenn man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist Sisyphus, immer wieder neu starten, immer wieder neu aufstehen und weitermachen. Das meine ich mit Schmerzresistenz, Resilienz. Ich komme ja noch aus der Medizin.
Ja, ja. Aber kann man auch, also ich denke dann manchmal, vielleicht kennst du es ja als Ärztin, wenn man unter Druck etwas machen muss, dann ist es manchmal, ja, ich glaube als Ärztin ist es dann manchmal noch viel schlimmer, weil es geht ja vielleicht um Leben und Tod, oder?
Ja, tatsächlich mit meinem alten Beruf zu vergleichen, wenn man da einen Fehler gemacht hat, dann kann das durchaus fatal enden. Und da bin ich dankbar drum. Wenn ich einen Fehler mache, dann ist es höchstens für mich
ja, dann hast du ein Problem.
Dann habe ich Geld verloren oder irgendwas, genau. Aber es stirbt kein anderer Mensch. Und da bin ich sehr dankbar drum, dass ich die Verantwortung nur für mich trage und nicht für andere. Aber Unternehmertum ist eine ganz andere Art zu denken, als natürlich mein alter Beruf. Und ich habe das immer mehr einverleibt und immer mehr gelernt, dann auch flexibler zu sein, mein Mindset anzupassen und sagen, das ist gar nicht schlimm, das ist gar nicht schlimm, da fangen wir neu an und das schaffen wir. Und dann funktioniert das auch.
Ja, aber ich kann dich so ein bisschen nachfühlen, weil ich habe so einen gewissen Ehrgeiz und ich möchte, dass das so und so präsentiert wird und ich möchte, dass es so und so aussieht und wenn das nicht ist, dann bin ich auch immer gleich pisst und denke dann so, Mann, ich wollte, dass das so und so gemacht wird und ich wollte, dass das so und so aussieht und ich wollte, dass es so und so präsentiert wird. Ich bin da so ein Perfektionist dann manchmal und denke, ich möchte das so sehr, dass es so aussieht. Und wenn es dann nicht so ist, dann habe ich gleich schlechte Laune. Kennst du das?
Ja, total. Vor allem, wenn Sachen sind, die nicht direkt von mir abhängen. Wenn ich alles getan habe, damit irgendwas funktioniert und es dann, du brauchst ja Dienstleister für alles. Ich fahre ja den LKW zum Beispiel nicht selber zum Kunden.
Aber vielleicht machst du noch einen LKW-Führerschein.
Ja, wie oft ich Waren noch über Nacht irgendwo hingefahren habe, weil einfach Logistikdienstleister nicht ihren Job gemacht haben. Aber du kannst nicht immer alles, also du musst dich teilweise auch auf externe Dienstleister verlassen. Wenn es da nicht funktioniert, dann trifft es mich schon sehr hart. Ich versuche dann einfach alles schon nochmal vorher dreimal neu zu denken, noch mehr Puffer einzuplanen, einfach versuchen, durch noch mehr Perfektion möglichst die Fehlerquote gering zu halten. Aber irgendwann muss man sagen, wenn da nicht alles perfekt ist, wir sind auch nur Menschen und man muss weitermachen und sagen, lernen fürs nächste Mal, das und das ging schief, das wird nächstes Mal nicht mehr schief gehen. Dafür macht man neue Fehler und dann hat man neue Learnings und so weiter geht's, bis man irgendwann mal alle Fehler durchgemacht hat.
Also, nächstes Ziel, Oscar-Aftershow-Party in Hollywood.
Ja, USA ist ja natürlich ein aktuell etwas schwieriges Thema. Aber unser Ziel ist tatsächlich das europäische Ausland. Gibt da noch ein paar Länder. Und wer weiß, wir träumen natürlich schon ziemlich groß auch in andere Richtungen und müssen das jetzt gerade so ein bisschen vorbereiten, wie wir das machen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, eine internationale Marke zu werden, zu sein und weiter auszubauen.
Ich denke, wie gesagt, nur, ich meine, da waren ja auch die halbe Welt und dann sind da ja viele Menschen, die davon gehört haben oder es auch eben getrunken haben. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, um bekannt zu sein.
Auf jeden Fall. Wobei Markenaufbau natürlich sehr, sehr viel mehr ist als eine Party. Da muss man wirklich sehr viel und hart und konsequent dran arbeiten, dass das tatsächlich auch in den Köpfen bleibt und sich verbreitet. Und da gehört schon sehr, sehr viel dazu, um da langfristig erfolgreich zu werden. Aber ja, auf jeden Fall ein erster Schritt. Und sehr, sehr viel gutes Feedback, auch aus verschiedenen Ländern. Und das versuchen wir jetzt natürlich mitzunehmen.
Nächstes Jahr seid ihr dann wieder da? Oder weißt du es noch nicht?
Das weiß ich noch nicht,
aber du
vielleicht schon.
Ja.
Natürlich, sehr, sehr gerne.
Gucken wir lieber nochmal auf Hamburg. Unser Podcast ist schon so gut wie zu Ende. Also ich finde es spannend, wie sich alles bei dir entwickelt. Aber ich möchte natürlich wissen, du bist ja jetzt, du hast vorhin gesagt, du bist so gerne in Hamburg. Und ich weiß, man soll niemanden herausstellen, aber jetzt haben wir schon die Collab Bar erwähnt. Aber gibt es noch so einen Ort, wo du sagst, da habe ich mich so richtig drin verliebt, das ist in Hamburg so mein Place to be, wenn ich hier bin, dann gehe ich da hin, weil ich habe da gute Feelings und ich finde es schön. Und da gibt es vielleicht auch Lavabelle.
Oh, wir haben schon einige Kunden hier in Hamburg und Partner, sage ich lieber, als Kunden, mit denen wir sehr, sehr schön zusammenarbeiten. Ich hasse auch diese Frage, was ist deine Lieblingsgastronomie?
Weil du kannst es nicht sagen.
Nein, ich liebe jeden meiner Gastronomen, kann man das sagen. Die meisten kenne ich persönlich. Zu den allermeisten habe ich einen Bezug und ich weiß die Geschichte dahinter. Die kleine Bar, die eröffnet hat und ungefähr den gleichen Kampf hat wie ich. Oder das große Hotel, das vielleicht eine ganz andere Aufstellung hat, aber dieser eine F&B-Manager hat die und die Geschichte. Und deshalb, ich kann weder in Hamburg noch generell sagen, so, das ist jetzt mein Lieblingsplace, sondern ich wertschätze und mag von Herzen und liebe jeder meiner Lavabelle-Places und jeden, mit dem ich zusammenarbeiten kann, weil ich einfach mit jedem eine Geschichte verbinde. Und alle, die mit mir zusammenarbeiten, die kennen mich und da besteht immer eine besondere Verbindung. Also da kann ich mich leider nicht festlegen, aber ich muss sagen, ich mag die Stadt an sich sehr, sehr gerne. Also ich spaziere sehr, sehr gerne da durch die Innenstadt, da ums Alsterhaus herum.
Ja,
ich schaue da sehr, sehr gerne aufs Wasser, wenn ich mal kurz von der einen zur anderen Location laufe und vielleicht 2 Sekunden Zeit habe. Ich bin natürlich auch hier sehr gerne an der Nord- und Ostsee. Das hätte man früher ist ich übrigens auch nicht geglaubt. Ich mochte früher keinen Wind und keinen Regen und ich bin jetzt sehr gerne da. Ich habe auch Gummistiefel und eine Regenjacke, was ich früher explizit aus meinem Kleiderschrank verbannt habe. Also ich muss sagen, ich mag die ganze Luft hier oben, das Wasser, die Menschen. Kann mich aber nicht auf eine Gastronomie festlegen, weil das wäre
Das wäre falsch,
genau.
Ja, das macht ja nichts. Deswegen, ich hatte nur gedacht, vielleicht hast du so einen Ort, wo du sagst, du hast ja eben schon gesagt, Innenstadt, wo du dann mal durchspazierst, kann ich dir jetzt übrigens im Sommer auch empfehlen. Weil es gibt gerade die Sommergärten, so heißt es. Das sind 9 Quartiere in der Innenstadt. Also die Innenstadt besteht aus verschiedenen Quartieren. Und die haben alle jetzt was irgendwie Schönes gemacht. Die haben Blumen gepflanzt, die haben Dinge aufgehängt. Also die Stadt ist jetzt sehr bunt und sehr schön. Und wenn man da übrigens durchgeht und ein Foto macht und Sommergärten verlinkt, dann kann man sogar was gewinnen, so Einkaufsgutscheine und so.
Okay.
Also vielleicht solltest du nochmal durchspazieren und dann
Insta-Challenge accepted.
Ja, vielleicht. Also, weil du hast ja auch immer Also wer es noch nicht weiß, es lohnt sich, auf deinen Insta-Kanal zu gehen. Da sind so schöne Fotos. Machst du die eigentlich immer noch alle selber?
Ja, alles selber. Insgesamt, also unser Lavabelle-Account, den ganzen Content erstelle ich. Da ist auch wieder das Problem, wem gebe ich es? Wer macht das so wie ich? Deshalb mache ich es einfach selber. Und auf meinem privaten, also es ist kein privater Account, auf meinem persönlichen Account nehme ich auch alle mit auf meine Reise mit Höhen und Tiefen und auch nicht nur, natürlich habe ich schöne Fotos da, aber ich zeige dann auch immer, damit sich auch wirklich keiner schlecht fühlt, die schwierigen Seiten.
Das finde ich super, weil ich finde, wenn man nur schön ist, dann denkt man ja auch, ja gut, das sieht ja so einfach aus, dann mache ich das auch. Ich glaube, das ist es
nicht. Genau, und dann fühlen sich Leute auch vielleicht schlecht. Wieso kriegt die das alles hin? Wieso ist sie da? Nein, also ich zeige die ganze Wahrheit, auch mit Rückschlägen und auch mit Schwierigkeiten und auch mit Schlafmangel. Das soll jetzt ungeschönt
die Wahrheit sein. Ungeschönt. Ich finde es super. Ich finde deinen Account sehr, tatsächlich sehr nahbar. Und ich glaube, das ist das, was uns nicht verloren gehen darf bei der ganzen KI.
Ja, da bin ich auch. Also KI sehr gerne zur Hilfe, aber auch gerade in der Bilderstellung und sowas, da bin ich kein Fan. Ich bin, wie soll ich sagen, sehr real, sehr echt mit meinem Produkt, mit mir selber. Da ist nichts Künstliches oder nichts Aufgeschwätztes, Erfundenes, sondern das bin ich und es bleibt auch so.
Da freue ich mich. Und dann, weißt du was, wir treffen uns in 2 Jahren wieder. Und dann erzählst du, was jetzt für ein Imperium entstanden ist.
Ich wünsche es mir.
Ja, und du hast dann doch 10 Angestellte, die so ticken wie du oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber ich bin gespannt, weil ich finde, die Entwicklung ist schon enorm und so stark und so. Ja, also alle sagen immer, ach, bei uns geht es eher zurück, aber bei dir ging es einfach nur vorwärts. Also vielen Dank.
Ich danke dir sehr und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Jahren wiedersehen.
Ja, das machen wir. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Du fandest diese Folge spannend, hast Vorschläge für einen Podcast-Gast oder möchtest selber einmal hier bei mir sein? Dann schreib mir unter nussin@elblickmagazin.de. Außerdem freue ich mich über jede Bewertung auf Spotify und Co. Übrigens, im Juli kommt der Elblick Sommerguide heraus und gibt kostenfrei an über 150 Auslagestellen bereit zum Mitnehmen. Du findest ihn außerdem im August bei der Veranstaltungsreihe Draußen im Grün in Planten und Blumen an der Abendkasse.